Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech on Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Hiermit starten wir mit der letzten Folge des Jahres 2021. Und diese wird, wenig überraschend, ein Klima-Jahresrück und gleichzeitig auch ein Ausblick sein. Dafür unterhalte ich mich heute mit Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000 und Dr. Rudolf de Meudeur, Leiter des Gründungszentrums an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Ja, hallo ihr beiden. Sehr schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo. Danke auch für die Einladung.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. 2021 ist so ziemlich Geschichte. Wir haben nur noch wenige Tage und dann beginnt schon das neue Jahr. Zunächst einmal ganz allgemein. Ich fange mal an mit dir, Johannes. Wie war denn 2021 für dich?
Ja, 2021 war sicher ein Jahr, das auch ziemlich turbulent war. Wir haben alle gehofft, dass wir die Corona-Krise da hinter uns lassen können. Es war noch sehr, sehr stark von der Krise geprägt und wird vermutlich auch noch weiter so sein. Für uns bei Global 2000 war es auch ein sehr, sehr arbeitsreiches Jahr, eines, wo wir viele Projekte auch umgesetzt haben. Zum Beispiel haben wir unsere Klimaklage eingereicht, also auch auf dem Rechtsweg Klimaschutz durchzusetzen begonnen und wollen damit erreichen, dass fossile Energieträger einen Ablaufdatum bekommen in Österreich. Also auch ein sehr arbeitsreiches Jahr für uns und ja, eines, wo man hoffentlich bald die Früchte ernten wird, die man gesät hat.
Absolut, das wünsche ich euch natürlich auch. Wie war es für dich, Rudolf? Ein normales Jahr, ein außergewöhnliches Jahr. Wie geht es bei dir in die Erinnerungen ein?
Ja, auch wieder ein außergewöhnliches Jahr. Leider eben auch weiterhin sehr stark geprägt von den Auswirkungen der Pandemie. Wir hatten so zwischendurch diese Lichtblicke, wo wir tatsächlich wieder größere Veranstaltungen im Gründungszentrum machen konnten und endlich wieder Menschen da hatten. Und dann kam der vierte Lockdown und dann war wieder alles ganz anders. Ansonsten ja, grundsätzlich haben wir uns jetzt schon daran gewöhnt, wie das funktioniert, digital zusammenzuarbeiten. Und das funktioniert über weite Strecken auch ganz gut. Und ansonsten ein Höhepunkt in diesem Jahr für uns war sicherlich wieder die Veröffentlichung des neuen Austrian Startup Monitors, wo wir diesmal ein Schwerpunktthema auf Green Startups hatten und demnach jetzt auch für Impact Startups erstmals Zahlen, Daten, Fakten für das österreichische Startup-Ökosystem bereitstellen konnten.
Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ein ganz interessanter Punkt und ja eine Premiere, die 2021 passiert ist. Zunächst einmal schauen wir uns ein bisschen allgemeiner an, was ist 2021 im Klimabereich passiert. Es war ja einiges. Es gab einen neuen Sachstandsbericht vom Weltklimarat. Es gab eine Weltklimakonferenz in Glasgow. Zusammengefasst, Johannes, wie wichtig war denn das Jahr 2021 für das Klima mit Bezug auf 2030, 2050? Der Countdown läuft, es wird immer knapper. Sind wir in den Zielgeraden? Sind wir auf dem Weg? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, 2021 war aus meiner Sicht sicher ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Wir haben gesehen, dass viele Staaten auch ihre Klimapläne nachgebessert haben. Über 100 Staaten haben nachgebessert. Am wichtigsten war wahrscheinlich, dass die USA neue Klimaziele bekannt gegeben haben, auch wenn es jetzt in Wahrheit eine Zitterpartie ist. Man verfolgt es ja in den Medien, dass es alles andere als sicher ist, dass dieses Paket zur Umsetzung dieser Ziele auch durchgeht. Und was dann passiert, ist noch offen. Auch die EU hat neue Klimaziele bekannt gegeben und ein Programm vorgestellt, Fit for 55, weil die EU jetzt 55% ihrer Treibhausgase in den nächsten 10 Jahren einsparen will, das zur Umsetzung dieser Ziele kommen soll. Auch dieses Paket gilt es dann noch wirklich in trockene Tücher zu bringen, zu verhandeln und abzuschließen. Also das heißt, da ist sehr, sehr viel auf den Weg gebracht worden. Andererseits sehen wir, dass wir auch mit diesen neuen nachgebesserten Plänen noch lange nicht am Ziel sind. Das 1,5-Grad-Ziel ist tatsächlich noch in weiter Ferne, wenn wir nicht weitere Schritte gehen. Wenn man sich die Analysen anschaut, auch der UN, dann sieht man, dass in den nächsten 10 Jahren die Emissionen sogar noch weiter steigen würden, anstatt zu sinken. Und das ist schon für uns auch der Ansporn, hier auch die Politik natürlich weiter in die Pflicht zu nehmen, um weitere Schritte auf den Weg zu bringen.
Absolut, also da kann ich dir recht geben und da wird sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges passieren, was es da zu beobachten gibt und vor allen Dingen, wie diese Beschlüsse dann entsprechend auch tatsächlich verabschiedet werden, ausgelegt werden, umgesetzt werden. Das ist sicher ein ganz spannender Punkt, die da auf uns zukommen werden. Wir haben es gerade schon besprochen, dieses Jahr fand in Schottland eine Weltklimakonferenz statt, der Weltklimakonferenz nachgeholt von 2020, weil die dort ausgefallen ist, Corona-bedingt, mit ein paar Wochen Abstand. Wie war es nun auf der COP26? Wie wichtig sind die Beschlüsse? Was waren die wichtigsten Einigungen? Wie würdest du das einmal zusammenfassen?
Also ich würde mal sagen, so auch mit etwas Abstand, es war sicher eine Konferenz, wo es einige Lichtblicke gegeben hat, aber sicher auch eine der großen Lücken für mich. Denn einerseits muss man sagen, es hat schon ein konstruktiver Arbeitsmodus geherrscht. Von dem Arbeitsprogramm, das man sich vorgenommen hat, wurde sicher viel abgearbeitet. Also das Regelwerk vom Pariser Abkommen wurde hier sicher verfeinert. Zum Beispiel gibt es jetzt auch eine klarere Regeln, wie die Staaten ihre Klimaziele überprüfen, das auch einmelden. Das klingt zwar recht bürokratisch, ist aber in Wahrheit sehr entscheidend, um überhaupt mal überprüfen zu können, ob die Staaten die Zusagen auch tatsächlich einhalten. Andererseits ist es sicher kein Krisenmodus, wie man gebraucht hätte. Die Klimakrise wird nach wie vor nicht als wirkliche Krise behandelt, sondern als etwas, das viele Staaten noch sehr, sehr lange vor sich herschieben. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass einige Staaten sagen, ja, wir wollen in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral werden, und einige haben dafür auch wirklich ernsthafte Programme vorgelegt, wie zum Beispiel die EU, die dann ein Umsetzungsprogramm vorlegt. Andere sind nach Hause gefahren und haben gesagt, für uns heißt das, dass wir die Kohle weiter verwenden wollen, wie Australiens Premier. Und da muss man sagen, in einigen Staaten wird das offenbar noch nicht mit der Ernsthaftigkeit angegangen. Und das ist schon ein großes Problem, da wir alle mit an Bord brauchen. Und wir schon noch immer sehen, dass zwischen den Ankündigungen der Staaten und den Taten also wirklich noch Welten liegen. Und wie eingangs gesagt, die Emissionen werden mit diesen Plänen sogar noch weiter steigen in den nächsten 10 Jahren, anstatt zu senken. Und was auch noch von dieser Konferenz bleibt, ist, dass einfach viele Menschen, gerade in Entwicklungsländern, sich nach wie vor wirklich im Stich gelassen fühlen. Sie kämpfen jetzt schon mit katastrophalen Folgen, und auch die finanzielle Unterstützung, gerade von entwickelten Industrienationen, die ist sehr, sehr spärlich. Und ja, das sind einfach Millionen Menschen, die jetzt schon mit den Folgen sehr, sehr hart kämpfen, und wo es auch unsere Verantwortung ist, denen zu helfen. Und da ist in Summe, muss man sagen, von dieser Konferenz sicher noch eine völlig unzureichende Antwort auf die Klimakrise gegeben worden. Und da heißt sicher noch weiter dranbleiben, auch weitere Verbesserungen zu erwirken. Und wir werden einen Krisenmodus brauchen, und ein weiter wie bisher wird nicht reichen.
Ja, zumindest die österreichische Klimaschutzministerin hat das ja irgendwo erkannt, zumindest gibt sie das immer wieder öffentlich bekannt, dass das Land als Klimaschutzvorreiter sich hervortun möchte. Es ist ja heuer auch einiges in Österreich innenpolitisch passiert, beziehungsweise auf nationaler Ebene, nicht zuletzt der Beschluss des erneuerbaren Ausbaugesetzes. Andere Gesetze, auf die man wartet im Klimabereich, fehlen weiterhin. Wie zufrieden bist du denn mit der österreichischen Umweltpolitik dieses Jahr?
Ja, also zum einen muss man mal sagen, Österreich hat in den letzten Jahrzehnten tatsächlich eine sehr miserable Klimabilanz vorzuweisen. Wir sind eines der Länder, das in den letzten 30 Jahren überhaupt nichts reduziert hat. Also wir haben immer noch die gleichen Emissionen vorzuweisen wie 1990, während beispielsweise im EU-Vergleich, die EU hat im Schnitt in den letzten 30 Jahren 20% oder mehr als 20% der Emissionen reduziert. Während der Corona-Pandemie ist dieser Wert sogar noch viel weiter runtergegangen. Das heißt, hier ist wirklich viel auch notwendig gewesen. Und deshalb sehen wir es natürlich auch sehr, sehr positiv, dass viele der Baustellen im Klimaschutzbereich im letzten Jahr auch angegangen wurden. Wir haben es gehört, ein erneuerbaren Ausbaugesetz wurde beschlossen. Dieses Gesetz wurde schon 2015 vom damaligen Bundeskanzler Werner Faymann angekündigt. Das heißt, wir haben hier wirklich viele, viele Jahre vergehen lassen, bevor wir da die Grundlage schaffen, dass Ökostrom in Österreich ausreichend ausgebaut werden kann. Wir haben auch eine starke Förderung für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Wir haben 600.000 Ölheizungen, 900.000 Gasheizungen in Österreich. Dafür haben wir uns auch sehr, sehr lange eingesetzt, dass das gelingt. Und wir haben auch solche Anreize wie ein Klimaticket. Andererseits dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, zu sagen, dass das jetzt alles schon reicht. Denn in Wahrheit sagt uns die Klimaforschung, nach dem Pandemiejahr 2020 werden unsere Emissionen im Jahr 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Das heißt, die steigen wieder. Und wir sehen da einfach schon, dass sehr, sehr viele Dinge in den letzten Jahren, Jahrzehnten so stark eingefahren sind, dass wir es vermutlich nicht in einem Jahr alles wieder in andere Bahnen lenken können. Aber in dem Jahr ist sicher einiges passiert. Es ist aber sicher auch noch sehr, sehr viel notwendig, was jetzt noch folgen muss.
Okay, also aber grundsätzlich kann man schon sagen, für das Jahr ein relativ positives Resümee im Vergleich zu den letzten Jahren. Das kann man schon so zusammenfassen. Wir wollen ja nicht immer so negativ sein, oder?
Na, absolut. Also es ist sicher sehr, sehr viel in die positive Richtung passiert. In den letzten Jahren, wenn man die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt, dann ist sicher in keinem Jahr so viel passiert wie letztes Jahr. Es ist aber noch einiges zu tun. Zum Beispiel brauchen wir sehr, sehr dringend auch ein wirksames Klimaschutzgesetz, das einfach Klimaschutz in Österreich regelt und auch Regeln aufstellt, was passiert, wenn wir unseren Zielpfad nicht einhalten zum Beispiel. Dass es einen Rechtsschutz gibt, dass diese Klimapläne, die Bund und Länder erarbeiten, auch wirklich auch durchgeführt würden und dass das auch durchsetzbar ist, auch gerichtlich. Wir werden auch brauchen ein Gesetz für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen, das da mehr Verbindlichkeit reinbringt. Denn das wird nicht einfach von selbst passieren. Und wir brauchen auch ein Gesetz, ein Energieeffizienzgesetz, das sicherstellt, dass Energie eingespart wird. Denn eines darf man nicht vergessen, die Einsparung von Energie ist bei der Energiewende sogar noch viel, viel wichtiger als der Ausbau von erneuerbarer Energie. Und da brauchen wir einfach die Umsetzung aller dieser Einsparpotenziale und auch dafür eine gesetzliche Grundlage. Das heißt, nächstes Jahr ist auch sehr, sehr viel zu tun. Und da hoffen wir, dass diese Initiativen auch gelingen und wirksam umgesetzt werden.
Absolut. Einige dieser Punkte, die du gerade erwähnt hast, die sollten ja eigentlich, wurden teilweise schon für dieses Jahr erwartet. Und nun haben wir Dezember 2021 und offensichtlich sind diese nicht da. Von daher kann man nur hoffen, dass sich das dann im Jahr 2022 recht frühzeitig da Bewegung reinkommt. Gehen wir ein bisschen wieder aus Österreich weg und mehr auf die europäische Ebene. Relativ erstmalig sind ja dieses Jahr einige Dinge besprochen worden, klimapolitisch, Methanemissionen oder auch klimaresilientes Finanzwesen von der Zentralbank, von der Europäischen Kommission. Das waren ja einige Punkte, die waren lange relativ im Hintergrund und wurden jetzt dieses Jahr wieder mehr benannt. Sind das so die Trends, die man dann auch festlegen kann, so Finanzwesen, Methanemissionen, dass da sich das so ein bisschen weggeht von den Punkten, die schon die letzten Jahre immer im Fokus waren? Gibt es da neue Bewegungen?
Ja, es gibt ständig neue Entwicklungen in der Klimapolitik. Das macht das Feld natürlich auch so spannend. Auf EU-Ebene sticht hervor, einerseits auch diese Methanemissionen, die zu reduzieren, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Also man spricht hier davon von 32 Mal so klimaschädlich, wenn man es auf 100 Jahre rechnet, und wird immer noch sehr stark zum Beispiel durch Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, auch Energiewirtschaft produziert. Und ist in Wahrheit auch eine sehr kostengünstige Maßnahme, das einzusparen. Beim Finanzwesen sehen wir allerdings EU-weit schon noch ein Riesenthema, weil die neue EU-Taxonomie-Verordnung, zumindest ist in Diskussion von einigen Staaten, vorgebracht wird, dass auch Atomenergie hier als nachhaltige Finanzanlage gelten soll und dass auch Erdgas, klimaschädliches Gas, hier enthalten sein soll. Also da gibt es schon noch Baustellen auch in der EU und da muss man schon sagen, einerseits ist die EU hier auch ein Partner auf internationaler Ebene, der immer auf Ambition drängt, der auch durchaus ambitionierte Klimaziele sich steckt, auch wenn die jetzigen noch immer nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Aber dann gibt es schon oft sehr starke Widersprüche bei dem, was man dann tatsächlich tut. Auch zum Beispiel eine Nord Stream 2 Pipeline jetzt noch bauen und anschließen, das ist natürlich überhaupt nicht vereinbar mit einem Weg der EU Richtung 100% erneuerbare Energien. Was wir aber schon sehen, ist, dass das neue Paket, das in Summe vorgelegt wird, auch einige sehr, sehr wichtige Teile beinhaltet, wie zum Beispiel auch das langfristige Auslaufen vom Verbrennungsmotor, dass Gebäude emissionsfrei werden sollen, zumindest neue Gebäude und die bestehenden modernisiert werden sollen und dass man auch Dinge wie eine Kerosinbesteuerung auch vorschlägt. Das alles sind noch Vorschläge, die noch verhandelt werden müssen, aber man sieht schon, dass von der EU-Ebene sehr, sehr viele auch Initiativen ausgehen, die auch für Österreich sehr positive Effekte haben können, weil es uns dann leichter ist, die Klimaziele zu erreichen und letztendlich kann diese Transformation der Wirtschaft ja auch sehr, sehr viele Jobs schaffen.
Absolut. Und das ist das Stichwort Transformation der Wirtschaft. Lieber Rudolf, jetzt kommen wir wieder verstärkt zu dir. Danke, Johannes, für diesen Übergang. Den habe ich nicht erwartet, aber der war sehr schön. Lieber Rudolf, du bist der Direktor des Gründerzentrums an der WU Wien und Teil der Sustainability Challenge, an welcher auch verschiedene Universitäten Wiens beteiligt sind. Grundsätzlich, welche Trends siehst du denn im Bereich der Nachhaltigkeit? Gelingt uns die Transformation der Wirtschaft durch junge Startups? Wie ist es im universitären Bereich? Wie sind da so die Bewegungen in den letzten Jahren? Vor allen Dingen natürlich im letzten Jahr mit 2021.
Ja, ich denke, grundsätzlich kann ich da schon einen positiven Ausblick geben. Das heißt, dass die neue Unternehmerinnen-Generation das Thema Nachhaltigkeit sich ganz, ganz stark an die Fahnen heftet. Und die Entwicklung der letzten Jahre, die ich beobachten kann, ich komme vom Gründungszentrum. Das heißt, unsere Mission besteht darin, Studierende auf die Karriereoption eigene Gründung hinzubringen. Das heißt, da geht es stark um Entrepreneurship und Startup. Und von daher ist da jetzt noch keine spezifische Ausrichtung welche Ideen da sind drinnen. Und da haben wir einerseits gesehen in den letzten 10 Jahren, dass das Thema Startup an den Universitäten mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und was du auch angesprochen hast, seit 5 Jahren bin ich auch Teil der Sustainability Challenge. Wir haben da einen Startup-Track in der Sustainability Challenge eingeführt. Und als wir da gestartet haben, war es für mich interessant zu beobachten, dass ich eigentlich in meinem täglichen Tun mit zwei Zielgruppen zu tun hatte, die noch nicht so stark miteinander vermischt waren. Das heißt, das waren einerseits diese Studierenden, die sich so grundsätzlich fürs Thema Entrepreneurship interessieren oder sich durch unsere Aktivitäten dafür zu interessieren beginnen. Also so mein Hauptjob im Gründungszentrum. Und dann eben das Sustainability Challenge, wo Studenten dabei sind, die sehr, sehr stark aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen und denen wir dann im Rahmen der Sustainability Challenge Wege aufgezeigt haben, wie sie ihre Ideen tatsächlich umsetzen können. Und was jetzt schön zu beobachten ist, wie diese beiden anfangs eher ja, nicht so stark sich überschneidenden Gruppen mehr und mehr zusammenwachsen. Das heißt, was wir bei Studierenden sehen, ist, dass eigentlich die überwiegende Mehrzahl von Gründungsideen, die jetzt bei uns aufschlagen, die zu uns kommen, einen gewissen Nachhaltigkeitsbezug haben, was ich sehr positiv finde und deshalb eben, wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, dass wir uns da jetzt mit der neuen Unternehmerinnen-Generation, dass wir da durchaus optimistisch in die Zukunft blicken können.
Ja, du sagtest es jetzt gerade schon, jetzt die Anzahl der Ideen, der Gründungsideen mit einem Nachhaltigkeitsbezug steigt. Grundsätzlicher Nachhaltigkeitsbezug ist natürlich ein riesiger Begriff. Kann man das noch so ein bisschen mehr differenzieren? Was sind so nachhaltige Bereiche? Was sind so Bereiche, wo sich die Studierenden besonders interessieren? Wo man vielleicht sagen kann, in den nächsten 15 Jahren wird es da auch viele Unternehmen geben, die genau diese Bereiche dann halt adressieren und verändern wollen.
Ja, hier haben wir auch in der Sustainability Challenge eine recht interessante Entwicklung gesehen. Frühe Ideen, die bearbeitet wurden, waren sehr stark so im unmittelbaren Lebensbereich der Studierenden angesiedelt. Also beispielsweise, es gibt so viel Fallobst, das dann verfällt und kann man denn aus diesem Fallobst nicht werthaltige Produkte machen. Und da gab es dann ein Team, die haben einen Cider draus gemacht und die haben so in der Nachbarschaft haben die Fallobst eingesammelt. Und was wir in diesem Jahr ganz, ganz stark sehen, dass wir Ideen haben, die darauf abzielen, bestehende große Branchen zu transformieren. Beispielsweise haben wir aktuell ein Projekt, das ist im Finanzbereich angesiedelt, wo es darum geht, okay, wie kann ich als privater Anleger, als privater Investor herausfinden, in welche Unternehmen ich sinnvollerweise gut investieren kann, weil die eben auf das Thema Nachhaltigkeit schauen. Wir haben ein Projekt im Bereich Versicherungswesen, wo auch jetzt daran gearbeitet wird, wie das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Versicherungsbranche kommt oder auch ein Projekt im Bereich Bauwirtschaft, wo auch an Scores gearbeitet wird, um privaten Bauherren es leichter zu machen, tatsächlich nachhaltig zu bauen. Also wir sehen jetzt aus den ersten Ideen, die sehr stark in der unmittelbaren Lebensrealität der Studis angesiedelt waren, geht es jetzt sehr stark um Ideen, ganze Branchen zu transformieren oder einen Beitrag dafür zu leisten.
Und warum ist das so? Ist das jetzt einfach, weil es gerade ein bisschen on vogue ist, sich um solche Bereiche zu kümmern? Oder gibt es da wirklich so eine Art Mission, die wirklich sozusagen diesen Gedanken treibt, sich da diesen großen Branchen zu wenden zu wollen? Also wo würdest du da eher die Auslöser für diese Entscheidungen sehen?
Beides. Also gerade bei den Studierenden ist aus meiner Sicht das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz stark im Mainstream schon angekommen. Und das heißt, es ist en vogue, was in dem Fall sehr positiv ist. Und die zweite Komponente ist natürlich, man sagt, okay, wo kann ich denn ansetzen, wo kann ich tatsächlich was tun und wo kann ich einen möglichst hohen, großen Impact erzeugen. Und aus dieser Mischung, es ist im Mindset stark verankert und dann die Suche nach möglichen Anwendungsfeldern, wo eben noch sehr viel Nachholbedarf besteht, entstehen dann solche Ideen.
Du hast es gerade eingangs bei der ersten Antwort deinerseits schon angesprochen, den aktuellen Austrian Startup Monitor. Da warst du ja an der Ausarbeitung ebenfalls beteiligt und zum allerersten Mal wurde eine Erhebung gemacht, wie viele Impact-Startups es denn in Österreich gibt und ihr kamt auf 27% der heimischen Startups, haben sich eben entsprechend ein Impact-Ziel verschrieben. Das ist okay, aber ausbaufähig, wenn man dann sieht, dass es ja dann doch ein Großteil noch andere Ziele verfolgt. Wie würdest du das einschätzen? Jetzt vor allen Dingen, du hast gerade schon beschrieben, dass es immer wichtiger wird für die Studierenden. Können wir uns da nächstes Jahr auf höhere Prozentsätze freuen?
Ja, also so viel kann ich vorwegnehmen. Wir haben die Daten für 2021 auch schon vorliegen und da kann ich einen Teaser machen, dass diese Zahl tatsächlich weiter gestiegen ist, was positiv ist. Ich mag aber auch noch ergänzen zu den 27%. Also die 27%, das sind Startups, für die ökologische Ziele prioritäre Unternehmensziele sind. Wir haben dann aber auch noch die Gruppe der Green Business Startups. Das sind weitere 36% der Startups, die auch ökologische Ziele verfolgen, aber für die diese ökologischen Ziele nicht die primäre Unternehmenszielsetzung ist. Also wenn man so will, sind es fast 2/3 der österreichischen Startups, die sich mehr oder weniger stark mit ökologischen Zielen auseinandersetzen.
Mhm. Und wie hoch würdest du den Einfluss der heutigen Studierenden auf die Klimapolitik von dem zeitnahen Morgen werten? Ist die relativ groß oder ist es am Endeffekt zwar schön, dass in der Gruppe der Wunsch nach mehr Impact da ist, aber am Ende ist der Einfluss von der Gruppe noch zu gering? Wie würdest du das einschätzen?
Der Einfluss wird sehr groß sein, aber es dauert halt kein wenig. Das sind die sind jetzt die studieren jetzt, die arbeiten an spannenden Projekten, die setzen sich in ihren Studien im Austausch mit Kolleginnen mit dem Thema auseinander. Aber das sind natürlich die, die dann irgendwann auch irgendwo Entscheidungsträger sein werden, die eben dann aus der Uni rausgehen und spannende Jobs machen, spannende Unternehmen gründen, in Politik, Verwaltung tätig sein werden. Also ja, das wird passieren, aber dafür muss man geduldig sein. Und die große Frage ist, ob wir diese Zeit noch haben. Und nach dem, was Johannes eingangs gesagt hat, glaube ich, braucht es da auch noch einen anderen Turbo.
Absolut. Das ist natürlich die Frage, wie viel Zeit bleibt uns? Lieber Johannes, für euch, gerade für Global 2000 als Umweltschutzorganisation, wie wichtig sind für euch die jungen Bewegungen? Da nicht jeder junge Mensch studiert, aber trotzdem ist natürlich da auch viel Bewegung mit Fridays for Future ähnliches in die junge Generation gekommen. Und da kommt ja dann auch viel Druck aus der Richtung. Wie wichtig ist dieser Druck?
Also ich glaube, man kann das gar nicht überschätzen, wie wichtig dieser Druck ist auch der jungen Leute, die schon so lange und so in großer Zahl auf die Straße gehen und die Politik auch auffordern zu handeln. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass auch die EU-Klimapolitik, der Green Deal, die Erhöhung der Ambition sicher viel auch damit zusammenhängt, dass die jungen Leute auf die Straße gegangen sind und übrigens nicht nur die Jungen eigentlich, sondern es sind ja auch Ältere von dem begeistert worden und sehen die Notwendigkeit. Und von daher denke ich, dass diese Bewegung auch schon sehr, sehr große Erfolge in Wahrheit eingefahren hat. Und die wird es aber auch weiter brauchen, denn in Wahrheit ist der Gegendruck auch da. Also gerade die alte fossile Energiewirtschaft, die hat auch noch sehr, sehr hohe Beharrungskräfte, die ist sehr, sehr einflussreich. Und wenn man das vielleicht noch dazu sagen kann, wenn man jetzt hört, etwa die mehr als die Hälfte der Startups hat zumindest einen grünen ökologischen Bezug, dann ist das ja für die in Wahrheit die entscheidende Auseinandersetzung. Welche Entwicklungsperspektive habe ich? Und das hängt sehr stark damit zusammen, wie verbindlich ist auch die Klimapolitik, wie verbindlich ist der Ausstieg aus veralteten fossilen Geschäftsmodellen. Und da muss man einfach sagen, neue Startups sind politisch sicher nicht so einflussreich wie jetzt die großen alten fossilen Tanker, nenne ich jetzt mal so. Ja. Und da ist schon die Auseinandersetzung zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und dass die jungen Leute das auch auf die Straße bringen und auch politisieren und sagen, das ist uns einfach wichtig, das ist schon ein ganz, ganz entscheidendes, auch politisches Signal.
Absolut. Ich glaube, da ist wirklich ein Vorteil zu sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen großen Unternehmen und Startups ja auch immer mehr zunimmt und dadurch dann auch dieser Gedanke, den junge Startups verkörpern und weswegen sie ihre Aufgabe aufgenommen haben, dann so langsam aber vielleicht dann auch hoffentlich in diese großen Unternehmen wandert und eine Verschmelzung stattfindet. Das wäre natürlich absolut positiv. Ob das 2022 schon so weit sein wird, bleibt abzuwarten. Aber wir richten jetzt mal den Blick nach 2022 raus aus dem letzten Jahr rein ins neue. Was erwartet uns dann im 2022? Grundsätzlich gibt es verschiedene Bereiche, die da interessant sind. Lieber Johannes, ich fange mal mit dir an. Was erwartest du im Bereich Klimapolitik im nächsten Jahr?
Ja, das nächste Jahr wird sicher wieder ein sehr entscheidendes Jahr. Einiges, was heuer auf den Weg gebracht worden ist, soll ja nächstes Jahr dann fertig verhandelt werden, beschlossen werden. Das gesamte EU-Klimapolitikpaket steht ja noch an. Es wird entscheidend dafür sein, werden wir in Zukunft unsere Gebäude sauber beheizen oder weiter fossil? Wird es Modernisierungsschübe geben? Schaffen wir es damit auch, Energiearmut zu beseitigen? Ich darf nicht vergessen, viele Menschen auch in Europa wissen ja noch nicht, wie sie die Energierechnung bezahlen können. Auch da kann Klimaschutzpolitik viel bringen. Werden wir es schaffen, ein neues Mobilitätssystem auf den Weg zu bringen, das auf Bahn, Bus, Fahrradverkehr setzt und weniger aufs Auto? Werden wir es schaffen, erneuerbare Energie zum Durchbruch zu bringen und nicht auf Atom, Kohle und Gas zu setzen? Solche Dinge sind entscheidend auf EU-Ebene und auch auf österreichischer Ebene wird es entscheidend sein, hier die notwendigen Gesetze umzusetzen, wie ein erneuerbaren Wärmegesetz und auch das Klimaschutzgesetz. Das liegt uns natürlich sehr, sehr am Herzen.
Erwartest du da schon in der ersten Hälfte des Jahres oder vielleicht auch schon im ersten Quartal entscheidende Entwicklungen oder wird sich das noch übers Jahr hinziehen? Wie sieht da der Blick in die Glaskugel aus?
Das ist immer sehr schwer abzuschätzen, wie lange das dauert. Das hängt natürlich auch von der politischen Dynamik ab. Von den fachlichen Vorbereitungen sind wir da. Auch wir haben Studien gemacht, die zeigen, wie kann man ein wirksames Klimaschutzgesetz erlassen? Wie kann man einen Rechtsschutz einführen, damit die Pläne, die da entwickelt werden, auch wirklich verbindlich werden? Solche Dinge sind bekannt. Es hängt vom politischen Willen ab und dann natürlich auch von der politischen Dynamik jetzt auch die Chance für die doch neu zusammengestellte Regierung zu zeigen, dass sie handlungsfähig ist. Ich denke, der Klimaschutzbereich wäre hier ein wichtiger, für die Bevölkerung wichtiger, für das Land wichtiger Bereich, wo man das zeigen könnte und wo man das unbedingt zeigen sollte.
Ebenfalls wichtig für beide Komponenten, die du gerade angesprochen hast, ist natürlich die Wirtschaft. Und am Ende gibt es schon sehr viele Studien, die auch darlegen, dass im Endeffekt ein frühzeitiger Wandel der Wirtschaft, eine frühzeitige Anpassung an nachhaltige Kriterien ja irgendwo auch ökonomische Vorteile hat. Wie wichtig wird dann das 2021 da in dem Bereich?
Ich sehe es auf zwei Ebenen. Das eine ist, welche Anreize gibt es für Unternehmen, entsprechend nachhaltig tätig zu werden? Und wenn man sich jetzt verschiedene Förderinstrumente anschaut, wenn wir uns den European Green Deal anschauen, dann sagen wir, da gibt es schon einiges abzuholen. Ich sage, da ist dann das ökonomische Rational definitiv da, zu versuchen, in diese Richtung etwas zu unternehmen. Zweite Komponente ist das, was der Johannes jetzt angesprochen hat, natürlich auch dann der legislative Rahmen, in dem ich tätig bin, wo ich sage, okay, ich kann jetzt einerseits versuchen, das Minimum zu machen, um hier durchzukommen, oder aber unternehmerisch zu schauen, okay, inwieweit kann ich diese Aktivitäten nutzen, um mir dann ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Weil verknüpft mit der zunehmenden Aufmerksamkeit, öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit, bin ich auch sehr überzeugt davon, dass Unternehmen aus rein ökonomischer Sicht besser damit fahren, wenn sie aufs Nachhaltigkeitsthema setzen. Und eine dritte Komponente, die ja noch dazu kommt, da sehe ich auch eine Verknüpfung mit den jungen Leuten, mit den Studierenden, dass wir auch beobachten, dass der Arbeitsmarkt derzeit sehr stark angebotsseitig getrieben ist. Das heißt, junge Menschen haben die Möglichkeit, sich gute Jobs auszusuchen. Und ein guter Job ist für viele junge Leute auch dann ein guter Job, wenn das eine sinnstiftende Arbeit ist, die sie da verrichten können. Und das sind jetzt drei Faktoren, die aus meiner Sicht eine positive Entwicklung erwarten lassen. Ob das 2022 schon so stark passieren wird, ich sehe das eben auch dann tendenziell eher in kleinen Schritten.
Ja, absolut. Du hast es gerade schon angesprochen, es ging gerade schon um die Studierenden. Du hast uns auch gerade schon einen kleinen Einblick in den neuesten Austrian Startup Monitor für 2022 gegeben, dass die Zahl der Green Startups gestiegen ist. Wie siehst du da denn Entwicklungen 2022 im universitären Bereich? Wird es da große Unterschiede geben zu 2021? Werden Finanzwesen oder Bauwesen wieder mehr in den Hintergrund rücken und die Leute interessieren sich wieder mehr für Apps oder Ähnliches oder wie auch immer? Oder wie würdest du das beurteilen, Rudolf?
Von dem, wie wir funktionieren, geht es letztlich auch immer um das Gesetz der großen Zahlen. Das heißt, je mehr Studierende wir für das Thema Entrepreneurship, für das Thema Nachhaltigkeit gewinnen, desto mehr Ideen wird es geben. Und je mehr Ideen es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch gute Ideen dabei sind. Ich würde jetzt noch keinen langfristigen Trend absehen, dass es dann wieder zurückgeht in irgendwelche kleinere Ideen. Muss aber auch dazu sagen, ganz egal, ob das jetzt eine kleine oder eine große Idee ist, vor dem Hintergrund hier eben eine sehr proaktive, künftige Entrepreneursgeneration heranwachsen zu lassen, bietet die Uni ein gutes Spielfeld, sich auch mal auszuprobieren.
Absolut. Und das ist doch am Ende das Wichtigste, insbesondere in jungen Jahren, sich einfach mal auszuprobieren. Ihr Lieben, wir neigen uns dem Ende zu. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich sagte es eingangs schon, wir haben nur noch wenige Tage, 2021. Das heißt, es ist wieder an der Zeit, sich diese Neujahrsvorsätze so langsam in den Kopf zu bilden. Und ich möchte nichts hören von wegen, ich gehe ins Fitnessstudio oder ähnliches, sondern wir sprechen hier über den Klimabereich. Jeder von euch hat jetzt einen Wunsch frei. Was ist denn dein größter Neujahrswunsch für 2022? Lieber Johannes, du beginnst.
Mein größter Wunsch fürs Jahr 2021 wäre, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger viel stärker auf diejenigen hören, die die Klimakrise tatsächlich lösen wollen, ob sie jetzt in Österreich in den Bundesländern arbeiten oder im Bund oder auch auf EU-Ebene, und weniger auf die, die in Wahrheit ein finanzielles Interesse daran haben, das zu verzögern. Denn man darf nicht vergessen, gerade auch die Öl- und Gasindustrie, die sind natürlich auch mit Lobbymaschinerien noch am Werk, die im Verborgenen arbeiten und die noch immer sehr, sehr einflussreich und mächtig sind. Und das würde ich mir wünschen für nächstes Jahr, dass auf die weniger gehört wird und mehr auf die, die es lösen wollen.
Sehr schön. Lieber Rudolf, was wäre dein größter Wunsch?
Ist jetzt nicht so hundertprozentig klimabezogen, aber mein größter Wunsch für 2022 ist eine Durchimpfungsrate von über 90% in Österreich.
Sehr gut. Auch das ist ein absolut nachvollziehbarer Wunsch und ich glaube, den viele teilen. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für das Gespräch. Es war mir eine große Freude und zunächst einmal wünsche ich euch dann jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke an euch da draußen. Ich wünsche euch einen frohen Rutsch in das neue Jahr, einen guten Start ins 2022 und bis dahin erst einmal ciao, ciao.